In welcher Predigtserie wir gerade sind?
Richter!
Richtig! Super! Genau, heute, ich mache den Einstieg ganz schnell, ich habe euch keinen Zahn mitgebracht oder irgendwas. Ja. Den Rest wollte ich noch, der ist noch gut. Das heutige Thema ist, oder der Predigttitel ist, jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Das ist ein Satz als Richter, der kommt so oder so ähnlich viermal ungefähr vor, eher gegen Ende des Richterbuchs. Und ich möchte euch kurz erst ein bisschen einen Überblick geben, wie wir das Ganze heute aufziehen. Und zwar fangen wir ganz vorne an, nicht ganz vorne, aber bei Abraham. Wir werden uns die Geschichte ein bisschen anschauen, bis hin zu den Richtern. Und werden schauen, wo der Satz so verortet ist. Da kommt noch ein König mit ins Spiel. Und dann ziehen wir den Bogen noch ein bisschen weiter bis zu uns. Was denn das mit uns zu tun hat, werden wir sehen. Genau. Welchen Hoffnungsschimmer das auch für uns noch wir da mitnehmen können. Genau. Anfangen werde ich, wie gesagt, mit dem Segen, den Gott für Abraham hatte, dass durch seine Nachkommen alle Völker gesegnet werden sollen. Der steht in 1. Mose 12, 2-3. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und fluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also, genau, das mal so einfach dahingestellt. Aus diesem Abraham ist dann Israel entstanden. Erstmal die 12 Stämme, die sind ja dann nach Ägypten gekommen und in Ägypten, da hatten sie ein Stück von dem Segen da, einfach darin, dass sie gewachsen sind. Sie sind riesig geworden. So riesig, dass der Pharao eigentlich ziemlich den Schiss in der Hose hatte. es war ihm zu viel. Das heißt, was hat er gemacht? Er hat alle jungen, also Männchen, Babys, hat er umbringen lassen, hat die Israeliten versklavt. Und in dem Ganzen hat der Mose überlebt, der ist am Hof vom Pharao groß geworden und Gott hat ihn benutzt, um das Volk Israel wieder aus Ägypten rauszunehmen. Also man sieht, Gott segnet und segnet die Israeliten, auch wenn es ihnen schlecht ist. Aber dann, was passiert? Sie sind aus Ägypten raus. Dann was passiert? Oh Mann, Mose, wieso musst du, jetzt sind wir hier in der Wüste, Mann. Das ist total uncool. Sie fangen an zu meckern. Sie mögen es nicht. Gell? Aber sie haben keinen Blick dafür. Ah, wir sind weg aus der Gefangenschaft. Das gelingt ihnen nicht so gut. Nichtsdestotrotz will Gott das Versprechen, das er Abraham gegeben hat, dass durch dieses Volk alle gesegnet werden sollen, nicht aufgeben. Und er macht am Berg Sinai einen Bund mit ihnen. Sie sollen eben die sein, die diesen Segen bringen, der Abraham verheißen war. Und alle sind auch mega begeistert. Das Volk Israel, ja, come on, das ist unser Gott, der soll es sein. Jawohl. Und dann denkt sich Gott, okay, cool, dann mache ich jetzt eine Sitzung mit dem Mose auf dem Berg oben. Dann ist der Mose hoch. Und war da halt mal, das dauert halt, wenn man da so Bundesschlüsse und so bereden will. Der Mose sollte alles aufschreiben und unten die Israeliten, nee, langsam du, ey. Macht er da oben, sie sehen die Wolke, alles Gottes Gegenwart. Sie merken, oh, da läuft das, aber irgendwie drehen sie sich ab, gehen zu Josua und sagen, hey, komm, mach uns was. Wir wollen einen Gott, der wir sehen und anbeten können. Machen sie das Kalb, Sie verstehen eigentlich nicht, hey, wir werden gerade gesegnet, es sind Vorbereitungen, dass wir da einen riesen Segen empfangen dürfen. Verstehen sie nicht so? Und drehen sich wieder ab von Gott und rebellieren eigentlich währenddessen, dass er sie segnen will. Genau. Aber wieder, also ich mache kurz einen Break. Wir haben gesehen, er segnet sie, führt sie raus, sie begegnen ihm mit Dankbarkeit, dann wieder mit Untreue, Rebellion, dann kommen sie wieder hoch, ja, Bundesschluss, ja, cool, und dann wieder runter. Und so zieht sich das einigermaßen auch durch die ganze Geschichte durch. Zum Beispiel, da kommen wir später nochmal drauf, aber Gott erneuert diesen Bund, weil er treu ist. Er will seinem Volk treu bleiben. Und er sagt von sich selber, auch darum, beim Mose auf dem Berg, zieht an ihm vorüber und sagt, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, sagt Gott über sich selber. Und tatsächlich, was passiert? Gott wohnt mitten in seinem Volk durch diesen Bundesschluss. Das ist so speziell angeordnet, in so einer Art Kreuz, und in der Mitte wohnt dann Gott in der Stiftshütte. Und da redet er auch raus. Also der ist der Wunder und die Leute können ihn hören, aber sie können nicht nahe zu ihm kommen, wegen der Sünde. Dann macht Gott noch die Verordnung, dass durch die Opfer die Menschen noch näher zu Gott kommen können und einzelne sogar ins Zelt rein dürfen. Also crazy. Er ist ein nahbarer Gott, er will Gemeinschaft haben mit diesem Volk. Er lässt sie nicht los, egal was kommen mag. Und dann kommt Gott an den Punkt, wo er sagt, okay, jetzt gehen wir in dieses verheißene Land, das ich dem Abraham versprochen habe. Und das dauert halt auch ein bisschen. Also es geht halt nicht von heute auf morgen. Und dann fangen sie wieder an zu murren, oh Mann, jetzt sind wir wieder hier in der Wüste, immer noch. Und jetzt wünschen sie sich sogar zurück nach Ägypten. Also sie wollen eigentlich wieder in die Gefangenschaft zurück. Das ist eigentlich ein bisschen verdreht. Und sie zeigen Gott eigentlich wieder die kalte Schulter, sind untreu. Und die Konsequenzen ihres Handelns müssen sie halt tragen. Sind dann noch ein paar Sachen vorgefallen, die schlussendlich dazu geführt haben, dass sie 40 Jahre in der Wüste sein müssen. Und während dieser ganzen Zeit hat sie Gott trotzdem versorgt. Das heißt, wieder ein versorgender, treuer Gott, der mit seinem Volk den Weg geht, egal wie sie sich in dem Moment verhalten. Aber die Konsequenzen müssen sie tragen. Und weil Mose in dem Moment auch ein bisschen gezeigt hat, okay, sein Herz ist auch irgendwie stolz geworden, in einem Moment hat er gesagt, okay, Mose soll auch nicht ins verheißene Land. Aber quasi in der letzten Predigt, Andacht oder Rede, die er vor dem Volk gehalten hat, da hat er ihnen eigentlich zwei Wege aufgezeigt. Und da heißt es in 5. Mose 30, 15 bis 18, siehe, ich lege dir, also dem Volk, heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist's, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, dein Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren, und der Herr, dein Gott, wird dich zum Segen im Lande, in das du ziehst, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkünde ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Land bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Also entweder sie hören auf Gott, sind ihm gehorsam, was großer Segen bedeutet, oder sie leben in, quasi in Rebellion, also hören und gehorchen nicht, was zu Zerstörung und schlussendlich Exil bedeutet. Mose selber hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht große Hoffnung, dass die Israeliten ab dem Zeitpunkt, in dem sie im verheißenen Land sind, radikal ihr Leben verändern und nicht mehr in Rebellion leben. Aber im gleichen Kapitel stößt er noch so ein Hoffnungsschimmer an, wo er davon sagt, wie Gott eingreifen will. Und zwar heißt es, dass er die Herzen beschneiden will, damit sie ihm von Herzen und mit ganzer Seele lieben werden. Und dieses Versprechen, das wird später nochmal in Jeremia und Hesekiel aufgegriffen, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Genau, und dann kommen sie in dieses verheißene Land und da machen wir einen kleinen Sprung ins Buch der Richter. Josua hat dann eigentlich den Stab übernommen von Mose und hat das Volk weitergeführt, angeleitet und sie daran erinnert, hey, haltet euch an die Tora, haltet euch an die Gesetze, damit wir allen Völker, also dass alle Völker an uns sehen, wer Gott ist, wie gut er ist. Aber leider handelt das Buch Richter, wie wir jetzt schon wissen, nicht gerade von einer Freudenzeremonie über das Volk Israel, wie toll das war, sondern eher ein bisschen wie das alles schiefgelaufen ist. Gott hat zwar diese Richter eingesetzt zu unterschiedlichen Zeitpunkten, um eine gute Wende für das Volk eigentlich herbeizuführen, aber das weil er eigentlich dem Volk treu bleiben wollte und die Personen nutzen wollte, die ihm zur Verfügung standen. Aber das hat dann trotzdem darin geendet, dass eigentlich das ganze Volk, es wurde immer schlimmer mit den Richtern und es war dann im Chaos. Es war einfach, die Stämme waren zerrupft, also das war keine Einheit mehr. Genau. Also es war nicht mehr ein Volk, das irgendwie voller Gehorsam und Hingabe hätte repräsentieren können, wie Gott wirklich ist. So. Und da kommen wir eigentlich zu dem Satz, ist auch der letzte Satz im Buch Richter, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und der ganze Vers heißt eigentlich, da kommt der König oder kommt das Wort König ins Spiel, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wie gesagt, kommt der mehrmals vor, dieser Satz. Und jetzt schauen wir uns an, was es damit auf sich hat. Also wir finden raus später, dass sich das Volk, dann im Buch, also in den Büchern Samuel, dass sich das Volk einen König wünscht. Also die wollen halt sein wie die anderen. Die wollen einen König. Und Gott sagt in seiner Gnade oder Treue oder wie auch immer, sagt, ja, ihre Gründe sind nicht richtig, wieso sie einen König wollen, aber okay, ich gehe mit ihnen den Weg und ich glaube, Gott wusste auch, ich werde das zum Positiven nutzen. Oder er geht den Weg und er will mit seinem Volk im Dialog stehen. Für die, denen es zu lang dauert, ihr könnt schnell einen Kaffee holen. Jetzt bin ich gerade raus. Aber Kaffee, vielleicht können wir kurz über Kaffee reden. Ich mache keinen Kaffee. Jürgen, du? Mhm. Ja. Nee. Gesundheit. Oh, das brauche ich nachher. Gesundheit, weißt du, man sagt dann Gesundheit und dann sagt man Danke. Aber das Danken kommen wir später noch zu sprechen. Naja, jetzt könnt ihr mal weiterdenken an dem und ich suche noch meinen roten Faden, der ist gerade. Wer hat ihn angezündet? Was habe ich zuletzt gesagt? Mit dem. Ja, Gott schenkt Könige. Ah, ja, danke. Wow, was ich schon alles gesagt habe. Ah, ich bin auf der Seite. Wow, wunderbar. Ach so, Gott schenkt Könige. Jetzt, hey, herzlichen Dank. Die Soufflöse da hinten. Sehr gut. Ja, gut. Ich habe auf der falschen Seite gesagt. Okay. Genau. Nochmal so. Genau. Also. Er hat einen König geschenkt, jetzt bin ich wieder drin, oder ne? Cool. Genau, und diese Könige, die Regentschaft von quasi Saul und König David, sagt uns allen was, die hat dann schlussendlich oder erstmal dazu geführt, dass das Volk wieder beisammen war, dass es wieder eins wurde. Also die war eine Nation. Man sieht den Stieg von Saul, Gott legt seinen Heiligen Geist auf ihn und der Untergang von Saul. Dann parallel ein bisschen versetzt, ein Aufstieg von David und auch wie er Fehler macht und eigentlich irgendwie betrübt schlussendlich stirbt oder immer, ja, geht halt so runter, aber sein Herz ist demütig und zu der Zeit ist auch die Rede von einem messianischen König, der dieses Versprechen später einmal erfüllen wird und alle Völker in diese Verheißung, die Abraham bekommen hat, einschließen wird. Und genau. Und wir alle können uns denken, dass das Jesus ist. Aber bis dahin, also zwischen David und Jesus, sehen wir erstmal ein paar Könige, die es eigentlich nicht im Griff hatten und ziemlich viel Mist gebaut haben und deswegen das ganze Land wieder zerrissen haben und wieder in Schutt und Asche waren. Okay, also einen kleinen Überblick. Wir haben bis jetzt eigentlich gesehen, wie Gott immer wahnsinnig treu war. Er war wahnsinnig treu. Er geht im Weg mit seinem Volk. Durch alle Ups und Downs können wir erkennen, wie viel ihm an der Verheißung, an dem Volk liegt. Er bleibt treu. Und auch das, wenn sie ihm untreu waren. Und das sehen wir nicht nur im Buch Richter, in dem so viel Chaos angerichtet wurde, sondern eigentlich durch die ganze Geschichte Israels. Und es wird wie deutlich, dass sie einen König brauchen, der sie erlöst. Und sie eigentlich aus diesem Zustand der Rebellion und des jeder Tat, was ihnen gerade recht schien oder in seinen Augen recht war, dass sie aus diesem Zustand erlöst werden. Weil diese Haltung, das ist ja eigentlich eine Haltungsfrage, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Eigentlich ist das auch schon wie im Garten Eden, so diese Rebellion gegen Gott, dass der Mensch selber handeln wollte, so wie es ihn gut dünkt. Er wollte selber wissen, das ist recht, das ist Unrecht. Aber wie wir sehen, endet das eigentlich in Verderben und Tod. Und in jedem Menschen steckt eigentlich diese Haltung. Wir alle befinden uns in einer rebellischen Haltung gegenüber Gott. Und diese Haltung die macht, die führt zu Zerbruch, und deswegen brauchen wir diesen König, der uns erlöst. Und wir alle hatten keinen König. Wir alle, wenn wir vor Mose gestanden wären und er uns diese letzte Predigt gehalten hätte vor dem Einzug ins verheißene Land, dann hätte er auch uns gesagt: Hey, ich habe, glaube ich, nicht so viel Hoffnung für dich. Weil eigentlich auch unsere Herzen stolz sind. Wir haben es genauso nötig wie die Israeliten, errettet zu werden, und sind abhängig davon, dass Gott unsere Herzen auch beschneidet, so wie das bei Mose der Fall war. Genau, und Gott sei Dank wird er das auch und hatte das auch durch Jesus, den verheißenen Messias, diesen König. Genau, Jesus ist auf die Welt gekommen, damit wir eine Beziehung zu ihm leben können, und zwar noch intensiver, als das die Israeliten mit dem Zelt oder im Tempel leben konnten, weil die Sünde nicht nur irgendwie zugedeckt ist oder mit einem Opfer, also mit jedes Mal einem Tier irgendwie, sondern Jesus hat ein für alle Mal alle Sünden vergeben und er lebt jetzt durch seinen Heiligen Geist in uns. Und das ist eine ganz andere Qualität, als die Israeliten das früher damals erleben durften. Genau, jetzt mal auch für mich mal schnell noch mal langsam. Die Menschen haben also aus Rebellion, wie im Garten Eden, harte Herzen gehabt, und die Auswirkungen davon sind, dass sie quasi machen, was in ihren Augen recht ist, was ihnen recht scheint. Und das führt zu Zerbruch und Tod. Sie stehen sündig vor Gott und sind so also kein Segen für die Völker. Das ist eigentlich der Sinn gewesen wäre. Und jetzt kommt aber dieser König Jesus ins Spiel. Er vergibt die Sünde und befreit vom Tod, also besiegt den Tod, und macht aus uns ganz neue Menschen, Menschen, die nicht mehr was machen, was recht ist in ihren Augen, sondern was recht ist in Gottes Augen. Also sie sind ein Zeugnis für die Menschen, durch das sie seine Gesetze bewahren und nach dem handeln, wie Gott es will. Also so, wie sich das Gott eigentlich am Anfang für das Volk Israel gewünscht hätte. Genau. Jetzt kommen wir zu dem Punkt nochmal mit dem Herzen. Da wollen wir nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das zusammenspielt. Bei Hesekiel lesen wir doch die Stelle mal. Bei Hesekiel wird es so beschrieben, im Kapitel 36, 26 heißt es: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Okay, wie möchte Gott uns verändern? Er möchte uns ein Herz aus Fleisch geben, also nicht ein stures Herz aus Stein, das in Rebellion gegen Gott lebt, sondern ein fleischendes Herz. Und einen neuen Geist, sein Geist in uns, der bewirkt, dass wir so leben, wie es ihm gefällt, im Endeffekt. Genau. Also macht er aus uns Menschen, die auf ihn hören wollen und danach handeln, so gehorsam sind. Und er macht aus uns Menschen, die ihn von ganzem Herzen und ganzer Seele lieben, also voller Hingabe sind für Gott. Und ohne diesen König wäre das gar nicht möglich. Wir würden einfach noch tun, was uns gut und richtig erscheint. Und wir sehen auch heute, was das noch für Auswirkungen hat in dieser Welt. Das ist ja nicht vorbei. Wir leben noch mitten in dieser Zeit, wo Menschen machen, was sie einfach als gut und richtig empfinden. Aber es endet nun mal in Zerbruch. Genau. Okay, und jetzt, da wir aber dieses Leben haben, da wir die Erlösung durch Jesus haben, lasst uns nicht, uns ihm nicht verschließen, weil ohne ihn geht es halt nicht. Wir dürfen ihn sogar bitten, noch mehr, um noch mehr Heiligen Geist, dass er noch mehr in unserem Leben wirken kann und er uns in sein Bild verändern kann. Genau. Und jetzt erinnern wir uns kurz zurück an das, was bei Abraham gewesen ist und was sich, dass sich Gott eigentlich gewünscht hat, dass er seinen Willen tut und nach seinen Geboten handelt. Und die sollten doch eigentlich dann die sein, an denen andere erkennen, wie gut Gott ist, dass er alle segnen will. Aber die hatten Herzen aus Stein, das ging da nicht, oder? Jetzt sind wir quasi die, die Herzen aus Fleisch haben, das heißt nicht in Rebellion gegen Gott, sondern in Gemeinschaft mit Gott leben, und er macht uns zu solchen, die in seinem Willen leben. Also jetzt sind eigentlich wir die Menschen, die als Repräsentanten quasi, wenn wir Jesus bekennen, als unseren Herrn und König, die Leute uns sehen und denken, ah, so ist Gott. Dass wir sind dann, ja, hallo? Ich finde es schon. Oder geht ihr nicht mit der Erwartungshaltung durchs Leben und sagt, hey, come on, ich möchte jeden Tag ein bisschen mehr, dass die Leute ein bisschen mehr Jesus in mir sehen, oder? Ja, das wollen wir doch. Ja, aber deswegen werden wir in Gottes Bild verwandelt. Das ist ja klar. Also diese Sache mit dem Herz beschneiden, also, und das Bewirken von Gott, ist ja, ich denke nicht, dass das, es hat zwar einen solchen Impact, also wir werden von einem auf den anderen Moment eine neue Kreatur, aber das bedeutet nicht, dass wir vom einen auf den anderen Moment unsere Struggles verlieren und einfach irgendwie vollkommen sind. Das schon nicht. Das wollte ich damit nicht vermitteln. Aber das ist ja schön. Das zeigt ja auch da, Gott geht ja einen Weg mit uns. Das wäre ja schade, dann müsst ihr ja gar keinen Weg mehr mit uns gehen. Ja. Gut. Wo war ich? Ich war da, dass die Leute, dass jetzt wir eigentlich die sind, die an denen, durch die Menschen gesegnet werden sollen. Wir sind. Genau, die Bibel drückt so aus, ich muss ja gar nicht staggeln. Im Neuen Testament, 2. Korinther 5, 17 bis 21, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.
So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wunderbar schön, oder? Sehr schön. Also wir sind jetzt Botschafter des Reichs, des höchsten Königs. Und wir haben erfahren, dass unsere Leben verändert hat, dass wir neue Kreaturen sind, dass das Alte vergangen ist und Neues geworden ist. Und das macht uns doch dankbar, oder? Also wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Wir sind erlöst, wir sind neu gemacht, wir dürfen in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben. Wir haben großen Grund, dankbar zu sein. Und das Witzige ist, das habe ich erst am Mittwoch im Einführungskurs habe ich das gelernt. Ich hätte es schon mal lernen sollen, aber das ist lange her, 10 Jahre, 15 Jahre, weiß nicht. Aber darin heißt es, dass der Hebräer, also im Hebräischen, da gibt es keinen Ausdruck für so das Gesundheit, danke, da gibt es nicht ein Dankeschön, wie wir das kennen. Versteht ihr? Wir kennen das so als steriles Dankeschön. So, aber der Hebräer, der wird eingeladen vom Fünf-Sterne-Koch und der Sterne-Koch, der bringt den besten Wein, der bringt das beste Essen, fancy stuff, so das Schwarze mit dem Punkt, ja, ne, Kaviar und Kaffee, wenn man drauf steht, das weiß der Gast natürlich, das ist auch in Kombination, wunderprächtig, wunderbar. Fokus. Auf jeden Fall, stellt euch das mal vor, an dem Tisch, der Hebräer sitzt an dem Tisch, er wird eingeladen, ist überwältigt von wie lecker dieses Essen ist. Und dann geht der Hebräer, sagt tschüss, hey, es war so gut, es steigt so richtig ein Preisen in ihm auf und geht dann raus und erzählt den anderen, hey, wow, das Essen war so gut, Mann. Also wenn du da mal essen gehen kannst, dann bist du, wow, so gut. Das heißt Dankbarkeit auf Hebräisch quasi. Wenn man also, ich lese mal vor, wie es im Einführungskurs steht. Ich zitiere, der Hebräer bringt seine Dankbarkeit zum Ausdruck, indem er allen erzählt, was ihm geschenkt wurde. So ehrt er den Geber vor anderen Menschen. Das ist doch cool. Also das ist nicht Steriles, sondern was ganz Lebendiges. Da ist Euphorie drin und Dankbarkeit. Also Dankbarkeit, Freude in der Dankbarkeit. Der Punkt ist, es bringt zum Ausdruck, hey, schau mal, dieser Jesus hat mich erlöst. Wow, da ist Staunen drin. Wie das aussieht, wie das genau aussieht, da sind wir frei, da gibt es eine riesen Artenvielfalt, wie wir auf Jesus zeigen können und sagen können, hey, wow, schau mal, der hat mich erlöst, so wunderbar. Und wir zeigen auf ihn, der uns erlöst hat. Und das passt doch zu einem Botschafter. Es gibt doch keinen besseren Botschafter, als wenn der kommt und sagt, hey, wow, schau mal. Das hat mein Gott für mich gemacht. Das ist so cool. Das musst du mal erlebt haben. Weißt du, so. Und auf den guten Geber zeigt, der ihn gesegnet hat. Und damit auch andere wieder segnet. Lasst uns deshalb nicht vergessen, welche Auswirkungen dieses Erlösungswerk von Jesus für uns hat, aber auch für andere. Und wenn wir zurückdenken an die Bibelstelle von heute, die Bibelstelle könnte auch heißen, zu jener Zeit hatte Michi noch keinen König. Also tat er, was recht war in seinen Augen. Und wir haben gesehen, wo das hinführt. Es könnte auch heißen, ihr könnt eure Namen einsetzen. Also vielleicht einzelne, die super heilig sind. Aber zu jener Zeit hatte ich noch keinen König. Also tat ich, was recht war in meinen Augen. Wir sind aber nicht mehr, wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass er dein König ist, dass er dein Herr ist, dann bist du nicht mehr Rebell ohne König, wie damals. Dann bist du nicht mehr auf dem Weg ins Verderben, nein, 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 sondern auf dem Weg in die Ewigkeit mit Gott. Wir sind erlöst vom König aller Könige, der uns durch seinen Geist neu macht zu hingebungsvollen, gehorsamen Menschen, die in seinem Willen leben und so allen Menschen zeigen, wie Gott ist. Und das ist wunderbar. Und, wir sehen, er hat das die ganze Zeit über, die ganze Zeit hat er sein Versprechen gehalten und bewiesen, dass er wie damals auch immer noch barmherzig und gnädig und gütig und voller großer Gnade und Treue ist. Wir können ihm uns anvertrauen. Und das sind auch wieder sehr gute Gründe, um dankbar zu sein, rauszugehen und sagen, hey, look, so ist mein Gott. Genau, und dazu möchte ich euch ermutigen. Wie es aussieht, ob das mit alltäglichen kleinen Dingen ist, ist euch überlassen. Hauptsache, es zeigt darauf, ey, das ist mein Gott und der hat mir so viel Gutes getan. Und seid so ein Segen für andere. Genau. Probiert das mal aus.